Manchmal beneiden wir sie. Die Menschen, die damals lebten, als der Herr Jesus auf die Erde kam. Manfred Siebald singt mal, manchmal wünschte ich mir, ich wäre damals mit dir durch die Lande gezogen, hätte selber von nahem gesehen, wie im Auge des Blinden das Sonnenlicht tanzte, wie ein Lama es schaffte zu gehen. Die Menschen der Bibel, die sind uns einerseits vertraut. Das gilt auch speziell für die Personen aus dem Neuen Testament. Aber andererseits sind sie uns auch fremd, weil sie Dinge erlebt haben, die wir uns kaum noch vorstellen können. Und das gilt auch ganz besonders für die Menschen der Weihnachtsgeschichte. Und doch hatten die es mit demselben Gott zu tun, an den wir auch glauben. Die Bibel stellt uns diese Menschen vor. Sie stellt sie uns vor, nicht damit wir sie besser kennenlernen in erster Linie, das ist eher ein Nebeneffekt, sondern damit wir durch sie Jesus besser kennenlernen. Das ist ja Sinn und Zweck. Dazu stehen diese Leute in der Bibel, als Wegweiser auf Jesus hin. Und darum lohnt es sich in allererster Linie, dass wir uns näher mit ihnen befassen, nicht um ihrer selbst willen. Der Sinn eines Wegweisers liegt ja bekanntlich nicht in sich selbst. Also als sie einen Wegweiser hier vielleicht zum alten Flughafen gesucht haben und nachdem sie ihn gefunden hatten, werden sie ja nicht vor dem Wegweiser stehen geblieben sein, sondern nach dem Motto, ach, ist das ein schöner Wegweiser und so nett und akkurat geschrieben. Sondern der Wegweiser ist wichtig um des Zieles willen. Und in dieser Adventszeit werden wir uns ausführlicher in den Gottesdiensten mit einem Wegweiser beschäftigen, der durch die Tradition, der durch Brauchtum, durch Volksaberglauben und auch durch eine falsche Theologie nicht zuletzt vielfach überwuchert und verdeckt wurde. Und das ist wichtig, dass wir ihn immer wieder klar zu sehen bekommen, diesen Wegweiser. Sie ahnen schon, der Wegweiser ist Maria. Maria ist menschlich betrachtet eine Schlüsselfigur der Adventszeit. Aber gerade um Maria herum haben sich besonders viele Märchen und fantasievolle Vorstellungen gerankt. Und deswegen ist es lohnend, aber auch notwendig, genau zu unterscheiden und zu fragen, wer ist Maria wirklich? Was sagt uns die Bibel dazu? Es gibt ja viele volkstümliche Lieder, die jetzt auch in der Weihnachtszeit wieder gedudelt werden. Es werden Sie irgendwann sicherlich mal in irgendeinem Kaufhaus hören, dieses Maria durch einen Dornwald ging. Kyrie eleison, Maria durch einen Dornwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen, Jesus und Maria. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison, ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen, Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria. Das ist eine Legende. Es ist ein Wallfahrtslied, entstand im 19. Jahrhundert im katholischen Eichsfeld, aber es ist reine Erfindung. Wer ist diese Maria wirklich? Was hat sie wirklich erlebt? Was sagt uns die Bibel über sie? Erstaunlich viel. Und darum wollen wir an den kommenden Adventssonntagen einige Stationen ihres Lebens aufsuchen in chronologischer Reihenfolge. Also heute, 1. Advent, geht es um Marias Ankündigung. 700 Jahre bevor sie geboren wurde. 2. Advent, Marias Auftrag als junge Verlobte. 3. Advent, Marias Aufsichtspflicht, nämlich als Mutter des 12-jährigen Jesus. Und schließlich am 4. Advent um Marias Abnabelung von Jesus bei der Hochzeit zu Kana in Johannes 2. Das ist unser Programm, dass wir Maria auf diesem Wege versuchen, genauer wieder in den Blick zu bekommen. Und das ist auch deshalb wichtig, weil Maria eine zentrale Rolle im Lehrgebäude des Katholizismus, der römisch-katholischen Kirche und ihres Glaubens spielt. Und wenn wir den Katholizismus richtig verstehen wollen, müssen wir auch Maria richtig verstehen, wie er im Katholizismus gesehen wird. Das wird uns manches auch verständlicher machen, wie Menschen denken, die in diesem Glauben aufwachsen. Und die Frage ist immer zu klären, ist die Maria des römischen Glaubens dieselbe Maria, wie sie uns im Neuen Testament begegnet? Oder ist es möglicherweise eine ganz andere Person? Und das ist wichtig, wenn die wirkliche Maria ein Wegweiser zu Jesus ist, dann müssen wir diesen Wegweiser entziffern können, wir müssen ihn lesen können. Etwa vor einem Jahr hat der aktuelle Papst Franziskus ein Lehrschreiben veröffentlicht, das einigen Staub aufgewirbelt hat. Gaudium Evangelii hieß das, Freude des Evangeliums. Und da spielt auch Maria eine ganz wichtige Rolle in diesem Lehrschreiben. Da sagt der Papst, Jesus hinterließ uns seine Mutter als unsere Mutter. Und erst nachdem er das getan hatte, schreibt der Papst, konnte Jesus spüren, dass alles vollbracht war am Kreuz. Zu Füßen des Kreuzes, sagt der Papst, in der höchsten Stunde der neuen Schöpfung führt uns Christus zu Maria. Er führt uns zu ihr, da er nicht will, dass wir ohne eine Mutter gehen. Und das Volk liest in diesem mütterlichen Bild alle Geheimnisse des Evangeliums. Zitat Ende. Also hier wird behauptet, in dem Bild der Maria sei quasi das ganze Evangelium zu finden. Und einige sogar evangelikale Sprecher haben nicht genug rühmen können, was doch der Papst dafür ein tolles Lehrschreiben aufgesetzt habe. Man fragt sich nach diesem Schreiben, ist Maria da ein Wegweiser zu Jesus oder umgekehrt? Jesus ein Wegweiser zu Maria. Manche Menschen denken ja damals zu Luthers Zeiten, so 15., 16. Jahrhundert, da gab es diesen Marienkult, da gab es die ganze Heiligenverehrung. Da war das natürlich noch krass, aber heute hat sich das ja alles längst geändert und gewandelt. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Ganz wichtige Sonderlehren über Maria wurden erst nach der Reformation entwickelt und gehören heute zum ganz normalen, selbstverständlichen Repertoire der katholischen Kirche, wie es etwa hier auch zusammengefasst ist. Wenn Sie wissen wollen, was ein Katholik glauben soll, dann müssen Sie diesen aktuellen Katechismus der katholischen Kirche lesen. Da steht das wirklich alles verbindlich drin. Das gilt. Auf das, was hier steht, inhaltlich wird auch ein katholischer Priester gewissermaßen verpflichtet. Und das wird im Kommunionsunterricht und so weiter gelehrt. Also zum Beispiel, was kam dazu nach Luther? Das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, 1950, unter Papst Pius dem 12. Also damit wird gesagt, Marias Leib ist nicht, wie der Leib jedes anderen Menschen, dann verwest, sondern es wird gesagt, Maria wurde sofort nach ihrem Tod mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Und dort würde sie nun als Himmelskönigin residieren. Das ist 1950. Oder ein anderes wichtiges Dogma, das Dogma von der sogenannten unbefleckten Empfängnis Mariens. 1854 unter Papst Pius dem 9. Das besagt, Maria wurde vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an, also vom ersten Moment ihres Erdenlebens, als Marias Mutter Maria empfangen hat, vor der Erbsünde bewahrt. Wir haben ja viel über die Erbsünde nachgedacht in unserer Auslegung von Römer 5. Und davor sei Maria bewahrt worden, lehrt das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Das heißt, Maria kam praktisch als Christ auf die Welt, heißt das. Und nicht nur als Christ, sondern ohne Sünde. Also nur damit wir das richtig verstehen, das hat nichts mit der Jungfrauengeburt zu tun, von der die Bibel spricht. Die unbefleckte Empfängnis ist was völlig anderes. Bei der Jungfrauengeburt geht es um das Kind, das Maria selbst gebiert, also Jesus, den Jungfrauensohn. Hier bei der unbefleckten Empfängnis geht es um die Frage, in welchem Zustand Maria selbst geboren wurde, als sie auf die Erde kam als Baby. Und die römisch-katholische Kirche lehrt nicht, dass Maria auch von einer Jungfrau geboren wurde, aber dass Maria sündlos geboren wurde. Und Maria wurde nicht nur sündlos geboren, sondern Maria ist auch ihr Leben lang sündlos geblieben, lehrt die römisch-katholische Kirche. Also Maria ist nicht angewiesen auf die Vergebung. Man bezeichnet sie als die Ganzheilige, die Panhagia. Also und dann heißt es hier in diesem römisch-katholischen Katechismus in Abschnitt 493, durch die Gnade Gottes ist Maria während ihres ganzen Lebens frei von jeglicher Sünde geblieben. Zitat Ende. Das heißt, mit anderen Worten, sie braucht auch keine Vergebung. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob das wirklich so stimmt. Sündlos geboren, sündlos geblieben, das ist die offizielle römisch-katholische Position über Maria. Und jetzt fragen wir, was ist die Maria, wer ist die Maria, wie ist die Maria, von der die Weihnachtsgeschichte berichtet? Das ist die Frage. Und wir wollen uns jetzt in diesen Adventssonntagen auf die Spurensuche begeben. Und diese Spurensuche führt uns heute in das Alte Testament zurück und ab dem kommenden Sonntag dann ins Neue. Jesaja 7, Vers 15. Sie haben das auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich. Da wird Maria angekündigt. Mehr als 700 Jahre vor Christus passiert. Das ist faszinierend. Hier sagt der Prophet, sie wird ein Zeichen werden. Also ein Wegweiser. Aber was sehen wir, was lesen wir in diesem Zeichen? Wohin führt uns dieser Wegweiser? An dieser Frau, sagt Jesaja, wird Gott etwas Großes über sich selbst deutlich machen. Ein Zeichen wofür? Auf den ersten Blick fragt man sich eigentlich, warum Jesaja 7 in die Weihnachtszeit passen sollte. Die Entstehung dieses Textes können wir ziemlich genau datieren, nämlich wenn wir den ersten Vers lesen, Jesaja 7, Vers 1. Es begab sich zu der Zeit des Ahas, des Königs Jotams, des Königs Usias, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Das ist ausgesprochen präzise historisch eingeordnet. Etwas verwirrend, aber wir werden es gleich quasi entwirren. Wir schreiben etwa das Jahr 735 vor Christus. Das kann man aufgrund der Namen ziemlich genau datieren. Zu dem Zeitpunkt ist Israel, wir wissen das, längst eine geteilte Nation. Nordreich, Südreich, das Nordreich heißt Israel, das Südreich Juda. Hauptstadt vom Nordreich Samaria, vom Südreich Jerusalem. Das Nordreich wird vertreten durch Pekach zur Zeit, der ist dort König zu der Zeit. Und im Südreich, das ist die Nachkommenschaft Davids, das Haus Judas, regiert zur Zeit Ahas. Und den werden wir hier näher kennenlernen in den nächsten Versen. Er ist der König des Südreichs, er wird unter Druck gesetzt von einer ganz aggressiven Koalition. Und diese Koalition besteht aus den Aramäern, aus den Syrern und aus Israel, also dem Nordreich. Warum setzen die ihn unter Druck? Was wollen die? Die wollen ihn zwingen, in ihre Koalition gegen Assyrien einzutreten. Vers 2, da wurde dem Hause David gesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume im Wald beben vom Winde. Die bekommen sehr viel Angst. Weil er nämlich nicht rein will in diese Koalition mit Aram und dem Nordreich. Die Aramäer und das Nordreich, Rezin und Pekach, hatten ein Bündnis geschmiedet, um sich besser gegen Assyrien verteidigen zu können. Und am liebsten wollen sie das Südreich in ihre Nahostfront mit einspannen und einfügen. Aber Ahas spielt nicht mit. Klammer auf, weil er wahrscheinlich schon eine Privatabsprache mit dem König von Assyrien hat. Also Ahas will sich lieber Richtung Assyrien als Richtung Aram orientieren. Und da sagen das Nordreich und die Aramäer ganz strategisch geschickt, wir ersetzen den Ahas einfach durch eine Marionette. Das können Sie in Vers 6 nachlesen. Wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen wir den Sohn Tabeals. Den machen wir zum König. Also wir ersetzen Ahas durch eine Marionette unserer Wahl. Und dann werden wir die schon in unsere Koalition reinkriegen und dann werden wir gemeinsam den Assyrern Paroli bieten. Das ist die Perspektive. Und Ahas fürchtet natürlich. Ahas fürchtet um seine Macht, Ahas fürchtet um sein Leben, Ahas fürchtet um seine Entscheidungsfreiheit. Und da schickt ihm Gott den Propheten Jesaja. Gott schickt dem Ahas den Jesaja mit einer dringenden Warnung. Er sagt, Ahas, lass dich nicht auf fragwürdige Koalitionen ein. Mach weder eine Koalition mit Aram und Israel, noch eine Koalition mit Assyrien, sondern vertraue deinem Gott. Vertraue deinem Gott. Vers 3. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Schaar Jaschuf, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Walkers und sprich zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, also vor diesen beiden Königen aus dem Norden und aus Aram, die nur noch rauchen vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas, weil die Aramäer Böses gegen dich ersonnen haben, samt Ephraim, das ist Israel, Nordreich, und dem Sohn Remaljas, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen den Sohn Tabeals. Keine Angst. So spricht Gott, der Herr, es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Sondern wie Damaskus, das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Also der soll mal schön in Syrien bleiben und nicht darüber hinaus seine Macht erweitern. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaljas nur das Haupt von Samaria sein. Also keine Angst vor ihm. Er wird dich nicht entmachten können, er wird dich nicht bedrängen können. Und dann dieser Zusatz, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also Jesaja überbringt ihm eigentlich eine gute Botschaft. Er sagt, die werden keinen Erfolg haben, deine Gegner. Und er nimmt sein kleines Söhnchen mit zu diesem Gespräch mit dem König. Das ist auch ungewöhnlich. Gott sagt, nimm mal da, der heißt nicht Jesaja Junior, sondern der heißt Shaar Jashub. Diesen Namen hatte Gott diesem Sohn gegeben von Jesaja, und das heißt, ein Überrest wird umkehren. Und Gott hatte dem Jesaja dieses Kind und seiner Frau dieses Kind geschenkt und hat gesagt, nennt ihn, ein Überrest wird umkehren. Das ist eine Verheißung, die ich euch gebe. Israel wird aus der Gefangenschaft, in die es mal gerät, der Süden wird aus der Gefangenschaft, in die er mal gerät, zurückkehren. Und Jesaja nimmt nun klein Jeschaja Schuf mit zum König als Zeichen der Ermutigung, weil darin Gottes Verheißung steckt im Namen dieses Sohnes. Und sie treffen sich am oberen Teich. Das war der strategische Wasserspeicher. Der war wichtig für die Versorgung Jerusalems. Möglicherweise hat Ahas zu dem Zeitpunkt da oben die Wasserversorgung inspiziert. Und dann stehen sie da. Jeschaja Schuf, kleines Söhnchen von Jesaja, dann Jesaja selbst und Ahas. Und sie reden miteinander. Das ist die Situation. Und Jesaja sagt, deine beiden Gegner, die sind nur noch Brandscheite. Von denen droht keine Gefahr. Hab keine Angst. Überschätzt die nicht. Und so war es auch. 2 Jahre später sind beide gestorben. Das war dann wirklich so. Und Jesaja sagt, die werden nicht mehr viel bewegen. Ihr Plan wird nicht aufgehen, Ahas. Die werden dich auch nicht entmachten. Ihre Uhr läuft ab. Sie werden ihre Macht nicht ausweiten können, sondern sie werden höchstens noch in ihren eigenen Hauptstädten lokal Könige sein, aber nicht mehr. Und übrigens, Ahas, in 65 Jahren ist es mit dem Nordreich dann sowieso vorbei. Die haben keine Zukunft mehr. So steht's hier in Vers 8. Und so kam es auch. Überlegen Sie mal, 721, also rund 15 Jahre nach dieser Begegnung, wird das Nordreich von den Assyrern vertrieben. Sie werden verjagt aus ihrer Heimat und sie werden dann in Assyrien irgendwie angesiedelt und zerstreut und sind nie mehr zusammengekommen. Und 65 Jahre später, wie Jesaja hier sagt, also um 670 vor Christus, ist das Nordreich dann so gut wie verschwunden. Es ist nicht mal mehr in Assyrien zu finden. Es ist aufgelöst. Es gibt noch so ein paar Restposten von Leuten, die Landwirtschaft betreiben. Aber das war's dann. Und größtenteils haben dann Ausländer die Kontrolle über das Nordreich übernommen. Es kommt genau so, wie Jesaja es hier ankündigt. Und Jesaja hat eine klare Botschaft für Ahas. Er sagt, Ahas, wenn es um geistliche Ziele geht, wenn es um Gottes Pläne geht, dann setzt nicht auf fragwürdige menschliche Koalitionen. Das heißt, mach keine fragwürdigen Kompromisse. Es lohnt sich nicht. Es ist kurzsichtig, sich auf menschliche Machtgebilde zu verlassen. Es ist ganz kurzsichtig. Es bringt nichts. Es dokumentiert nur dein Misstrauen gegenüber Gott. Und dann bringt Jesaja diese Botschaft auf eine Formel mit dieser zündenden Formulierung, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist im Hebräischen richtig, richtig rhythmisch gebildet. Das heißt im Hebräischen, im lote aminu, ki lote ameinu. Das sitzt, im lote aminu, ki lote ameinu. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Setz deine Hoffnung nicht auf Menschen. Setz du deine Hoffnung nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Und Jesaja weiß, wie schwer es ist für Ahas, jetzt Gott zu vertrauen, weil ja die äußere Bedrohung auch da ist. Die Realität ist ja sichtbar. Und sichtbar bedrohlich. Und Gott in seiner Barmherzigkeit bietet dem König eine besondere Glaubensstärke an. Und das ist eine absolute Ausnahme. Er sagt, er bitte dir ein Zeichen. Er bitte dir ein Zeichen. Normalerweise sollen wir von Gott keine Zeichen fordern, lehrt die Bibel. Genau das Gegenteil. Aber hier in dem Fall, in bestimmten Situationen, hat Gott von sich aus ein Zeichen freiwillig gegeben. Und das ist hier der Fall. Und Ahas darf sich sogar eins aussuchen. Das ist ganz ungewöhnlich. Also Gott kommt dem enorm entgegen, diesem Mann. Er sagt, fordere dir ein Zeichen von Herrn, deinem Gott. Sei es drunten in der Tiefe, sei es droben in der Höhe. Dass vielleicht am Himmel irgendwas passieren soll. Kannst du dir aussuchen, Ahas. Ich werde es tun und werde dadurch dein Vertrauen in meine Macht stärken. Und jetzt schauen Sie, was passiert. Wie reagiert Ahas? Er reagiert mit einer scheinfrommen Ausrede. Vers 12. Er sagt nämlich, aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Das ist Heuchelei. Das ist klassische Heuchelei. Gott hat es ihm doch angeboten, ja? Das ist so, als wenn ihnen jemand was zu essen anbietet und sagt, hier, ich lade dich zum schönen Menü ein. Und sie sagen, ich will ja nicht betteln. Musst du gar nicht. Dir wird was angeboten. Darfst es annehmen, darfst gerne zugreifen. Es schenkt dir jemand was und du sagst, ich will ja nicht betteln. So verhält sich Ahas in dieser Situation. In Wirklichkeit hat der König wohl schon die Verhandlungen mit der Großmacht Assyrien begonnen. Das scheint ihm sicher. als die Sache mit Gott. Wie kurzsichtig sind wir oft? Worauf verlassen wir uns alles? Ihr Lieben, woran hängen wir unsere Hoffnung? Worauf setzt du, wenn es wirklich drauf ankommt? Auf alles Mögliche, oft nur nicht auf Gott. Ähnlich hat das Jesajas Kollege Jeremia später gesagt, in Jeremia 2, Vers 13, mein Volk tut eine doppelte Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben können. Worauf verlässt du dich? Glaub dir nicht, so bleibt dir nicht. Wie sieht das bei uns aus in unserem Alltag? Woran klammern wir uns, wenn es ernst wird? Woran klammern sie sich, woran klammerst du dich, wenn es wirklich ernst wird? Worauf verlässt du dich dann? Ahas weist nicht nur das Zeichen ab, Ahas weist Gott selbst ab. Das ist das Schlimme und das Tragische dabei. Aber Gott lässt nicht mit sich spielen. Und der Prophet antwortet ihm mit pochendem Ernst. Mit pochendem Ernst. Er sagt in Vers 13, da sprach Jesaja, wohl an, so hört ihr vom Hause David. Ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Das heißt betrüben. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Das ist dramatisch. Eben noch hatte Jesaja von deinem Gott gesprochen. Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, hat er gesagt in Vers 11. Und jetzt in Vers 13 sagt er nicht mehr unser Gott, also unser gemeinsamer Gott, sondern da sagt er, müsst ihr meinen Gott müde machen, sagt Jesaja jetzt. Vielleicht ist das gar nicht unser Gott, Ahas. Vielleicht glaubst du ihm gar nicht. Müsst ihr meinen Gott müde machen? Und sehen Sie, wie Jesaja jetzt den Kreis der Angesprochenen ausweitet. Er weitet ihn aus weit über Ahas hinaus. Er weitet ihn aus weit über das Jahr 735 vor Christus hinaus. Er sagt jetzt in Vers 13, ihr vom Haus David, euch allen vom Haus David gilt das. Ist euch zu wenig, dass ihr meinen Gott betrübt, müsst ihr meinen Gott müde machen, euch vom Haus David, über 735 hinaus, über Ahas hinaus, wird der lebendige Gott ein Zeichen geben. Ahas war ja nur die Spitze des Eisbergs. Ahas war ja nur die Spitze des Eisbergs. Das Haus Davids, Juda, Südreich, einst stolzes Zentrum der Königsdynastie, hatte sich ja schon längst von alter Herrlichkeit entfernt. Es gab einen schlimmen geistlichen Niedergang, das haben wir ja in den Predigten über die Könige Judas gesehen. Das können Sie auch noch mal nachverfolgen in diesen Königsberichten, wie dieser geistliche Niedergang irgendwann nicht mehr aufzuhalten war. Haben Sie immer mehr von Gott entfernt. Ahas war nicht der Kern des Problems, sondern eines von ganz vielen Symptomen. Das ganze Haus Davids ist krank. Sie haben sich alle längst vom Glauben Davids entfernt. Es gibt immer mal wieder eine Gegenbewegung. Es gibt immer mal wieder einzelne fromme Könige. Aber die Sippe geht nach und nach den Bach runter. Menschen, wollt ihr Menschen ermüden, sagt Jesaja. Das heißt, die wie Jesaja noch auf eine Besserung der Situation hoffen, die eigentlich Gott noch vertrauen wollen, die ermüdest du, Jesaja, die enttäuschst du. Die Letzten, die noch hoffen, sich an Gott festzuhalten. Aber nicht nur die ermüdest du, sondern du ermüdest Gott. Das heißt, du betrübst Gott. Du trittst seine Geduld mit Füßen, mit der er dich getragen hat bis hierher. Du ermüdest Gott. Du spuckst auf seine Liebe und seine Mühe, mit der er um dich geworben hat, um dich zu ändern, um dich von deinem Unglauben zu heilen. Müsst ihr meinen Gott müde machen, betrüben? Jesaja hat mal geschrieben, an anderer Stelle in Kapitel 43, Vers 24, da hat er Gott zitiert, wo Gott sagt, du hast mir Arbeit gemacht mit meinen Sünden, mit deinen Sünden. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Das wird Gott manchmal auch über uns sagen. Nestvogel, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und du hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Und trotzdem hat er mich nicht aufgegeben. Und trotzdem will er Ahas nicht aufgeben. Wollt ihr das bis zum Letzten ausreizen, Ahas? Wollt ihr euren Gott müde machen? Wollt ihr ihn ganz wegstoßen? Wollt ihr mit seiner Geduld spielen? Wollt ihr ihn so behandeln, als wäre er nur ein Statist am Rande eures Lebens, den ihr ab und zu mal wie so eine Schublade aufzieht, wenn ihr ihn braucht, und ansonsten macht ihr euer eigenes Ding? Wollt ihr all das wirklich bis zum Letzten ausreizen? Aber der heilige Gott wird sich von eurem Unglauben nicht bremsen lassen. Das wird er nicht. Und wenn ihr auch seine Geduld bis zum Äußersten ausreizt, sagt Jesaja, wenn ihr seine gnädigen Angebote selbstgerecht ausschlagt, mein Gott wird sich davon nicht bremsen lassen. Er wird sich nicht abhalten lassen und er wird dann eben ungefragt ein Zeichen setzen. Er wird von sich aus ein Zeichen geben. Und es wird ein einzigartiges Zeichen sein. Es wird ein Zeichen sein, das es so vorher noch nie in der Geschichte gegeben hat. Es wird ein Zeichen sein, von dem man noch Jahrtausende später reden wird. Es wird ein besonderes Zeichen sein. Und an diesem Zeichen wird das Haus Davids, wird am Ende das ganze Volk nicht mehr vorbeigehen können. Gott wird euch zwingen durch dieses Zeichen. Er wird euch in die Krise zwingen. Er wird euch vor die Entscheidung stellen. Und ihr werdet nicht mehr ausweichen können. Und denken Sie an den alten Simeon, als der etwa 750 Jahre später das Jesus-Baby im Tempel sieht. Da hat er Jesaja 7, Vers 14 im Hinterkopf. Und da sagt der alte Simeon, das Jesus-Baby im Arm, den Sohn der Jungfrau Maria, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das ist im Grunde genommen Zitat aus Jesaja 7. Dieses Baby hier, das ist zum Aufstieg und zum Fall, zum Scheitern und zur Rettung für viele gesetzt. Und ihm wird widersprochen werden wie einem Zeichen, als dem Zeichen, das Gott gegeben hat. An diesem Zeichen, sagt Simeon, kommt keiner vorbei. Keiner. Und an diesem Zeichen werden sich die Geister scheiden. An diesem Zeichen werden sich die Geister in Israel scheiden und in aller Welt. An diesem Zeichen scheiden sich die Geister in unserer Stadt Hannover und bis hinein in unsere Familien und bis hinein in das Haus Davids. An diesem Zeichen scheiden sich alle. Dieses Zeichen bringt die endgültige Krise. Dieses Zeichen bringt die letzte Frage nach Gericht oder Rettung. Und worin besteht dieses Zeichen? Das ist Vers 14. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, mit uns ist Gott. Das ist das Zeichen. Und genau diesen Vers, das werden wir nächsten Sonntag sehen, wird der Engel zitieren, 750 Jahre später, als er der jungen Maria die brisante Neuigkeit mitteilt. Da wird er genau diesen Vers zitieren. Wird er sagen, Maria, jetzt passiert das, was Jesaja angekündigt hat. Jetzt ist es soweit. Und dann sagt Jesaja noch etwas über die Rahmenbedingungen. Das können wir sehr schnell abklären, in die der Immanuel hineingeboren werden wird. Das ist auf den ersten Blick etwas missverständlich. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Da liest man mal schnell drüber weg, weil das etwas verwirrend ist. Beim ersten Hören klingt das so nach Schlaraffenland, ja? Das Land, wo Milch und Honig fließt. Aber Jesaja meint genau das Gegenteil. Er sagt, Butter und Honig stehen hier nicht für Überfluss, sondern für Mangel und Armut. Der Immanuel wird in ärmliche Verhältnisse hineingeboren. Überfluss an Milch wird übrig bleiben. Und die Menschen werden das zu Butter verarbeiten, weil kaum noch Tiere Nachwuchs haben, den sie mit Milch versorgen müssen. Das kann man dann in den späteren Versen lesen. Also dieser Überfluss von Milch, den die Leute zu Butter verarbeiten, ist eine Folge des Nachwuchsmangels der Tiere. Ein Zeichen für Armut. Das wird in Vers 21, 22 dann erklärt. Da heißt dann, ein Mann ist zuständig für eine Kuh und zwei Schafe. Das sind ja wirklich erbärmlich kleine Herden. Wenn ein Mann zuständig ist für eine Kuh und zwei Schafe. Mangel. Und Überfluss an Honig, den werden die wilden Bienenschwärme auf den verlassenen Feldern produzieren. Das ist der Zufallsertrag von einsamen Feldern, die nicht mehr bewirtschaftet werden. So ist das hier gemeint im Zusammenhang von Jesaja 7. Honig und Milch im Überfluss als Zeichen für Mangel, für Verwilderung. Und dieser Niedergang, der wird schon zu Ahas Zeiten beginnen, aber das wird auch noch der Fall sein, wenn der Immanuel in die Welt hineinkommt, wann immer das ist. Und so war es dann auch. Als der Jesus geboren wird, lebt sein Volk unter römischer Knute und in bedrängten Verhältnissen. So war's. Aber noch ehe das alles passieren wird, sagt Jesaja, noch ehe der Knabe kommen und aufwachsen wird, der da geboren wird, noch ehe das Haus Davids seine große Lektion lernen wird. Vorher wird Gott noch dem Ahas beweisen, dass sein Unglaube falsch war. Vorher wird Gott noch dem Ahas nachweisen, dass sein Misstrauen gegen Gott völlig unberechtigt war. Und dann wendet Jesaja ab Vers 16 den Blick wieder auf Ahas und auf die nähere Zukunft. Und sehen Sie sich das noch an am Ende von Vers 16. Dann sagte, ehe der Knabe lernt, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Also ehe er kommt, ehe das alles passieren wird. Und jetzt nimmt er wieder quasi die Gegenwart von Ahas in den Blick. Wird das Land verödet sein vor dessen zwei Königen, die er graut? Es wird mit Israel bergab gehen, Ahas, das wirst du noch sehen. Es wird mit den Syrern, mit Aram bergab gehen, das wirst du noch sehen. Und du wirst dich wundern, warum du solche Angst vor ihnen hattest. Und du wirst dich schämen, dass du Gott nicht vertraut hast, dass er sein Wort wahrmachen wird. Die werden nicht als Sieger aus dem Konflikt hervorgehen, aber du auch nicht, weil du Gott abgelehnt hast. Und genauso ist es gekommen. Gut, 2 Jahre später sterben beide Protagonisten, vor denen Ahas sich so gefürchtet hat. 2 Jahre später hätte nur warten müssen. Rezin und Pekach. Und 732 wird Aram mit seiner Hauptstadt Damaskus von den Assyrern besiegt. Und circa 10 Jahre später, 721-22, wird das Nordreich Israel in die assyrische Verbannung abtransportiert werden. Und um 670 ist dann sowieso Schluss und kaum noch was übrig geblieben. So viel zum Schicksal deiner Gegner, Ahas. Hättest du mir nur ein wenig vertraut, hättest du meine Hilfe schon bald erfahren. Nur ein wenig vertraut. Aber jetzt wirst du bald ihrem Weg folgen. Die Assyrer, auf die du so viel gegeben hast, die werden sich am Ende gegen dich kehren. Und so ist es gekommen. Die Assyrer haben doch am Ende dem Ahas nicht beigestanden. Sie sind am Ende gekommen und haben sich auch gegen das Südreich gerichtet. Es hat nichts gebracht. Du hast Gott weggestoßen und du hast nicht mal politischen Erfolg dafür einkassiert. Es wird keine Ruhe mehr einkehren in deinem Land. Es wird keine Ruhe mehr einkehren in deinem Volk. Es ist alles verloren. Aber das Zeichen wird kommen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Das Zeichen wird kommen. Ahas weiß noch nicht, wann es geschehen wird. Jesaja weiß noch nicht, wann es geschehen wird. Aber wenn es soweit sein wird, dann werden sich alle an Jesaja 7 erinnern. Und dann werden alle sagen, ja, Gott hat recht gehabt. Und Gott hat zu seinem Wort gestanden. Und dieser Vers beweist, ich will das mal ganz deutlich sagen, dass die Jungfrauengeburt keine nachträgliche Erfindung der christlichen Gemeinde war. Und das werden Sie in den nächsten Wochen immer mal wieder lesen in irgendwelchen Boulevardblättern oder in irgendwelchen pseudotheologischen Ausführungen. Das werden Sie immer mal wieder lesen, dass es die Jungfrauengeburt eigentlich gar nicht als Jungfrauengeburt gegeben hat und dass man das Jesus gewissermaßen nachträglich angedichtet hat, um seine Bedeutsamkeit zu erhöhen. Und die Bibelkritik hat alles getan, um diesen Vers bedeutungslos zu machen, Jesaja 7, Vers 14. Und die billigste und einfachste Lösung ist klar, man hat Jungfrau einfach, was raten Sie, als junge Frau übersetzt. Eine junge Frau wird schwanger werden, das wird das Zeichen sein. Und man behauptet, das sei die wissenschaftlichste, richtigste Übersetzung. Wikipedia verbreitet das im Brustton der Überzeugung, ich lese Ihnen mal vor, was Wikipedia hier schreibt. Der seit Jesaja angekündigte Heilsbringer wird in der Bibel nie als Sohn Gottes bezeichnet und nie als von einer Jungfrau geboren dargestellt, sondern als menschlicher Nachkomme Davids. Jesaja 7, Vers 14 wird heute nach dem hebräischen Wortlaut übersetzt. Deshalb wird mein Herr dir selbst ein Zeichen senden. Siehe, die junge Frau wird schwanger und gebiert einen Sohn. Ich frage mich, ehrlich gesagt, was wäre daran so ein besonderes Zeichen, dass eine junge Frau schwanger wird und einen Sohn gebiert? Das soll schon mal vorkommen. Ist hier auch unter uns schon vorgekommen, dass junge Frauen schwanger werden und Söhne gebären, ja? So viel zur theologischen Zuverlässigkeit von Wikipedia. Wir sollten also auch bei anderen theologischen Dingen, die wir dort lesen, etwas vorsichtig sein. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, was da steht, aber das hier ist schlichtweg Nonsens. Ja, welches Wort steht da wirklich im Hebräischen? Im Hebräischen steht das Wort Alma. Das hat nichts mit dem lateinischen Alma, Mutter, zu tun. Sondern das hebräische Alma, das tun wir uns jetzt noch an, damit Sie wirklich gerüstet sind für die nächsten Wochen, beschreibt eine unverheiratete Frau im heiratsfähigen Alter, die noch unberührt ist. Das meint Alma im Hebräischen. Eine unverheiratete Frau im heiratsfähigen Alter, die noch unberührt ist. Das meint Alma. Also man kann Alma mit junge Frau übersetzen, aber es ist immer eingeschlossen die gynäkologische Jungfräulichkeit. Das ist immer mit eingeschlossen, dass diese junge Frau auch eine Jungfrau ist im eigentlichen Sinne. Und wo immer Alma im Alten Testament näher bestimmt wird durch den Zusammenhang, ist völlig klar, dass das Jungfräulichkeit einschließt. Zum Beispiel bei Rebekka, die der Brautwerber als Frau für Isaak sucht, oder bei der Schwester des Mose, die noch im Haus der Eltern wohnt, oder in Hohelied 6, Vers 8, wo von den Jungfrauen die Rede ist im Unterschied zu den Konkubinen und Frauen und Nebenfrauen des Königs. Es ist immer klar, damit ist Jungfräulichkeit eingeschlossen. Es gibt in der Bibel keinen Fall, wo Almar für eine junge Frau verwendet wird, die schon verheiratet ist oder schon Geschlechtsverkehr hatte und keine Jungfrau mehr wäre. Das gibt es nicht. Und deshalb war es kein Zufall, das ist hochinteressant, als die Juden das Alte Testament etwa 250 Jahre vor Christus ins Griechische übersetzen, in der Septuaginta. Was meinen Sie wohl, mit welchem Wort die Juden da das Wort Almar übersetzt haben in Jesaja 7, Vers 14? Natürlich mit Parthenos, mit dem griechischen Parthenos. Und das griechische Parthenos meint ausdrücklich völlig zweifelsfrei Jungfrau im gynäkologischen Sinne. Das wurde also von den Juden so verstanden. 250 Jahre vor Christus, die haben Almar mit Parthenos übersetzt, ganz selbstverständlich. Und das beweist, schon lange bevor Jesus auf die Welt kam, 250 Jahre vorher, und schon lange bevor es überhaupt eine christliche Gemeinde gab, wurde Jesaja 7, Vers 14 im Judentum selbstverständlich so verstanden, dass es sich um eine echte Jungfrau handelt. Das ist nicht die nachträgliche Deutung der Christen. Das ist nicht die nachträgliche Erfindung der Gemeinde. Sondern Gott hat dafür gesorgt, dass das schon längst klar war, diese Bedeutung, als Jesus auf die Welt kam. Und die letzte Gewissheit bekommen wir dadurch dann, dass Gottes Bote, das werden wir nächsten Sonntag sehen, als er dem Josef die Situation erklärt, Jesaja 7, Vers 14 eindeutig in diesem Sinne verwendet. Sie wissen, er sagt, Maria hat dich nicht betrogen, Maria ist nicht von einem anderen Manne schwanger geworden, sondern es ist eine Jungfrauengeburt und dadurch erfüllt sich Jesaja 7, Vers 14. So sagt es Gottes Bote dem Josef. Und damit ist der Fall klar. Jesaja 7, Vers 14 meint genau das Wunder, das sich dann an Maria erfüllt. Und darum ist das so ein besonderes Zeichen, das Gott dem Hause Davids schenkt. Und darum ist der Junge, der da geboren wird, wirklich Immanuel. Verstehen Sie? Immanuel, das heißt wörtlich übersetzt, Gott ist mit uns. Wirklich, Gott ist mit uns. Das ist sein Wesen, das macht seinen Charakter aus. Er ist nicht irgendwie ein besonderer Mensch, der uns das Göttliche nahe bringt. Gott ist mit uns. Das hat eine völlig, völlig andere Qualität. Und darum steht das Haus Davids mit diesem Immanuel vor der größten Krise seiner Geschichte. Er wird zum Zeichen werden, an dem sich alles entscheidet, auch für Sie und für mich. Wie Sie zu diesem Immanuel stehen, ob Sie Ihr Leben vor diesem Jesus beugen als Ihrem persönlichen Herrn oder ob Sie ihn stehen und links liegen lassen oder als nettes Jesulein, als frommen, religiösen Weihnachtsverschönerer abtun. Daran wird sich Ihr ewiges Schicksal entscheiden. Daran wird sich für Sie Himmel und Hölle entscheiden, wie Sie mit diesem Jesus umgehen. Er wird gesetzt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und er wird der Retter für die, die ihm glauben. Er ist Gottes letztes Wort an sein Volk. Und jetzt ist er da. Und nie vorher konnte man so gefährlich scheitern wie jetzt, weil Gott nie vorher sich so klar gezeigt hatte. Aber nie vorher gab es auch eine solche Nähe zwischen Gott und seinem Volk. Und der spezielle Name, den dieser Junge dann noch bekommen wird, den Jesaja noch nicht kennt, nämlich Jesus, der zeigt uns dann, in welcher Weise Gott bei uns sein wird, nämlich als Retter. Jesus, das heißt, Gott rettet, Gott bringt in den Himmel, Gott vergibt Schuld. Jesus, das heißt, Gott will uns retten. Aber wer den Retter verwirft, der geht verloren. Mit diesem Zeichen, das zuerst im Haus Davids gegeben wird, ihr Lieben, wendet sich der lebendige Gott an uns. Und damit kommen wir jetzt auf die Zielgerade. Vielleicht hat sich mancher in den letzten Minuten auch gefragt, warum ist das für mich so wichtig? Warum muss ich mich in hebräische Vokabeln hineinversetzen? Was hängt für mich davon ab, wer der da nun ist, der Maria angekündigt wird und von dem Jesaja schon gegenüber Ahas spricht? Wohin führt uns der Wegweiser Maria? Der Wegweiser Maria zeigt erstens, Gott greift von sich aus ein. Gott lässt sich nicht raushalten aus deinem Leben. Ahas hat gesagt, ich brauche kein Zeichen. Gut, hat Gott gesagt, dann gebe ich es eben von mir aus. Gott lässt sich nicht raushalten, Gott lässt sich nicht abspeisen, Gott lässt sich nicht wegdrängen. Wir denken das manchmal. Wir denken, wir hätten Ruhe vor Gott, wenn wir einfach sagen, jetzt, wir wollen das Zeichen nicht, wir wollen dich nicht, wir brauchen dich nicht. Wir leben unser Leben so, ohne dich, das geht auch. Aber Gott greift von sich aus ein, er lässt sich nicht raushalten aus deinem Leben. Du, das ist bedrohlich. Das ist aber auch tief tröstlich, denn es heißt, Gott lässt sich nicht im Stich. Er lässt sich nicht raushalten aus deiner Not. Keinem von uns ist Gott fern, haben wir gesehen. Er sieht deine Situation nicht nur aus der Ferne an, durchs Fernrohr. Er betrachtet dein Elend nicht nur mit der Kneifzange. Er geht da nicht nur gewissermaßen mit größter Distanz und mit größtem Abstand dran, sondern er kommt direkt auf dich zu. Er nimmt dich in seine Arme. Er will dir ganz, ganz nahe sein. Gott greift von sich aus ein. Er lässt sich nicht aus deinem Leben raushalten, selbst wenn die Aas-Typen dieser Welt ihn immer raushalten wollen. Und die Zukunft des Hauses Gottes, die wollte er durch eigene Taktik sichern, der Aas, des Hauses David. Und Gott sagt, nimm die Sache nicht in die eigenen Hände. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und als Aas das Zeichen ablehnt, da sagt Gott, gut, ich gebe es selbst. Und uns zeigt die Jungfrauengeburt, Gott muss selbst eingreifen. Du, was durch Menschen gestützt wird, das wird durch Menschen fallen. Die ganzen schlauen strategischen Koalitionserwägungen, die der kriegsführende Ahas angestellt hat, sind alle gescheitert. Und für uns heißt das, wir wollen uns auf Gott verlassen. Jetzt machen Sie mal ein Gedankenexperiment. Denken Sie bitte an das größte Problem, mit dem Sie sich zurzeit herumschlagen. Denken Sie bitte jetzt mal an das größte Problem, das Ihnen nachts manchmal den Schlaf raubt, das Ihnen auf dem Herzen liegt. Denken Sie an das größte Problem, an dessen Lösung Sie vielleicht schon seit Jahren arbeiten und Sie merken, Sie kriegen es nicht in den Griff. Und dann sehen Sie auf dieses Zeichen, was Gott gibt. Er muss eingreifen. Er will eingreifen. Legen Sie dieses Problem endlich Gott hin und geben Sie zu, dass Sie es nicht alleine gelöst kriegen. Gott lässt sich nicht raushalten. Gott will helfen. Also das ist das eine, was wir hier sehen an diesem Zeichen. Gott greift von sich aus ein. Und das andere, was wir hier sehen, Gott benötigt keine starken Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Eine Alma, eine Parthenos, ein junges Mädchen, relativ junges Mädchen, wie wir nächsten Sonntag sehen werden. Gott braucht keine starken Männer. Gott will starke Männer stark machen und ausbilden, um seinen Zielen zu dienen. Gott kann mit den Starken genauso gut arbeiten wie mit den Schwachen. Aber Gott ist nicht angewiesen. Gott ist nicht auf uns angewiesen. Gott benötigt, um seine Ziele zu erreichen, keine starken Leute, weil er selber stark genug ist. Und das erinnert uns an Psalm 8, wo der Beter singt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen und du beweist deine Macht am Himmel. Und dann heißt es, aus dem Munde der kleinen Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht zugerichtet. Wenn Gott will, kann er durch das Geschrei von Säuglingen und durch den Gesang von Kindern Armeen niederstrecken. Gott benötigt keine starken Menschen. Und ein letztes macht uns Gott an diesem Zeichen klar. Gott will persönlich bei dir sein. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Und weil Gott persönlich bei dir sein will, darum schickt er nicht irgendeinen Boten zu dir, sondern darum kommt er wirklich. Er ist wirklich da. Er will wirklich bei dir sein. Er will in deinem Leben sein. Und darum nennt er den Sohn der Jungfrau ausgerechnet Immanuel. Weil nämlich der Name erklärt, was durch die Jungfrauengeburt geschieht. Gott ist jetzt da. Er kommt persönlich. Er kommt selbst. Und das ist das Herzstück unseres Glaubens. Und das ist der tiefste Grund unserer Freude. Und darum geniere ich mich nicht, noch einmal Ihnen das klarzumachen an einer Geschichte, die wahrscheinlich viele von Ihnen schon kennen, aber die das einfach nochmal so auf den Punkt bringt. Und die können Sie mitnehmen und auch anderen in dieser Adventszeit erzählen. Es ist nur eine Geschichte, aber sie macht deutlich, worum es geht. Sie erzählt von einem König, der hat einen klugen Minister, der war Christ geworden und der erzählte von seinem Glauben. Und er sagte, du, ich glaube an den Gott, der selbst auf die Welt kommt. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott greift von sich aus ein. Gott benötigt dafür keine starken Menschen, wenn er seine Ziele erreichen will. Und Gott will persönlich bei uns sein. Und dem König, dem erschien das als widersinnig. Ein König, der König der Welt, kommt selber, so ein Quatsch. Wenn ich will, dass etwas geschieht, schicke ich meine Diener. Kein wahrer König würde wirklich selber kommen. Und er will den Minister entlassen, weil er sagt, jemand, der so einen Quatsch glaubt, den kann ich hier nicht gebrauchen. Es sei denn, du kannst mir innerhalb von 24 Stunden die Frage beantworten, warum denn dieser König selbst kommen muss. Der Minister überlegt einen Augenblick und dann beauftragt er einen Schnitzkünstler. Er lässt diesen Schnitzkünstler eine Puppe anfertigen und so kleiden, dass sie von weitem aussieht wie der zweijährige Sohn des Königs. Und am nächsten Tag, das wusste der Minister, machte sich der König mit seinem Tross, mit einem Schiff auf die übliche Spazierfahrt. Und der Schnitzkünstler hatte ganz klare Anweisung, er sollte sich am Ufer verstecken und im richtigen Augenblick die Puppe ins Wasser fallen lassen, die von weitem aussah wie der Sohn des Königs. Und so geschah es. Der König kommt mit dem Boot entlang gefahren, der Schnitzkünstler wartet auf den richtigen Augenblick, zack, die Puppe fliegt ins Wasser. Der König sieht das, was macht der König? Natürlich, er springt sofort ins Wasser, um den Sohn zu retten. Und da tritt der Minister aus seiner Deckung heraus und sagt, König, warum bist du selbst gesprungen? Du hast doch hier so viele Diener um dich herum. Ein einziger Wink hätte genügt und sie wären alle ins Wasser gesprungen. Warum hast du es selber gemacht? Und der König antwortete, es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste. Siehst du, sagt der Minister, so hat sich auch der wahre Gott nicht damit zufrieden gegeben, uns nur eine Botschaft zu schicken, uns nur irgendeinen Abgesandten zu schicken, sondern seine Liebe zu uns war so groß, dass sie ihn höchstpersönlich vom Himmel herabsteigen ließ, aus seiner ewigen Welt zu uns kommen ließ. Immanuel, Gott ist mit uns. Und das macht die Jungfrauengeburt deutlich. Und das will der Herr uns durch dieses Zeichen überklar vor Augen malen. Er will wirklich bei uns sein. Er will bei dir sein. Und da ist die Wirklichkeit noch viel radikaler als diese nette Geschichte. Die Diener des Königs hätten den Sohn ja notfalls retten können. Aber in unserem Fall ist es so, dass niemand anderes uns retten konnte als Gott selbst. Ohne Jungfrauengeburt gäbe es gar keine Rettung. Schauen Sie, wäre Jesus von einem Menschen gezeugt werden, wäre Jesus auch letztlich nur ein normaler Mensch gewesen. Wäre Jesus hineingeboren worden in den normalen Kreislauf und wäre Jesus ein Nachkomme Adams geworden. Und wissen wir ja nun seit einigen Wochen, was mit den Nachkommen Adams ist. Sie stehen unter der Erbsünde. Dann hätte Jesus selbst Sünde gehabt. Maria hatte Sünde. Maria ist nicht unbefleckt empfangen worden. Maria war eine Sünderin, wie wir auch. Und wir werden nächsten Sonntag sehen, dass sie das auch sehr genau wusste. Aber Jesus war ohne Sünde. Und darum konnte er stellvertretend meine Schuld und ihre Schuld am Kreuz tragen. Darum war sein vollkommenes Leben, das Leben des vollkommenen Opferlammes noch nicht verwirkt. Darum konnte er sein ganzes sündloses Leben in die Waagschale werfen für uns und für unsere Schuld bezahlen. Und darum müssen wir nicht mehr selber dafür bezahlen. Darum müssen wir nicht von Gott verdammt und verurteilt werden in alle Ewigkeit. Wenn wir diesem Jesus glauben, wenn wir uns vor ihm beugen und wenn wir zugeben, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Rettung. Ich brauche deine Vergebung. Und so wird das, was Jesaja einem Ahas ankündigte, 735 vor Christus, zu einem Zeichen für dich und für mich ganz persönlich. Unser Gott lässt sich nicht raushalten aus dieser Welt. Er will ganz persönlich zu dir kommen. Und dann bleibt dir nur staunend und dankbar zu beten, wie es Paul Gerhardt in seinem berühmten Adventslied gesagt hat. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seelenzieher, o Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei. Also erleuchte du mich selbst, damit was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, wo Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als allein das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großer Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Er ist da. Immanuel, Gott ist mit uns. Amen.